Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 149 vom 4. Juni 2025. Immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und darin guckt die Laura ganz viele Serienfolgen. Hallo Laura, grüß dich.
Hallo Christoph, hallo zusammen.
Ist ja seit langer Zeit, du warst im März das letzte Mal zu hören hier bei uns, ne? Wie geht's dir? Ist in der Zwischenzeit bestimmt viel los gewesen bei dir, ne?
Naja, so viel jetzt nur auch nicht unbedingt. Ich will ja meine Doktorarbeit fertig werden. Darauf muss ich mich ja konzentrieren und habe ich das zweite Paper fertig geschrieben, sodass es an die Co-Autoren ging. Und deshalb musste ich mich ein bisschen zurücknehmen hier.
Natürlich.
Tatsächlich, weil wenn ich was mache, dann möchte ich es ja auch gut machen, ne? Bin ja ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Und deshalb.
So
starten wir heute einmal wieder.
Genau, so kennen und schätzen wir dich, Laura. Und du bist ja so, ja, unsere Wasserexpertin, kann man ja, glaube ich, schon so sagen, ne? Das ist ja schon so dein Element. Warst auch schon baden dieses Jahr, hast du erzählt, ne? Also da nimmst du wirklich alles mit.
Ja, mehrmals schon. Ich konnte es gar nicht glauben, dass du geschrieben hast, in der Schweiz ist so kalt.
Ja, aber warst du in der Nordsee oder in irgendeinem Tümpel?
Nee, in so einem See hier. Aha. Also der war auch kalt. Das fand ich jetzt, war jetzt nicht angenehm, dass ich da, also musste ich schon überwinden, aber es war ja schon.
Ja, aber sobald es möglich ist, nützt du das auch, ne? Ja.
Ja, ich fühle mich schon im Wasser sehr wohl.
Na, seht ihr, da haben wir gleich wieder den Hintergrund geklärt hier. Das Thema der heutigen Folge ist Acker, Asphalt, Atmosphäre, Landnutzung als Klimafaktor. Also das ist ja schon ein sehr umfassendes Thema, ein sehr umfangreiches Thema, ne? Aber du hast das, glaube ich, auch in Korrespondenz mit dem Autor der heutigen Studie sehr schön bearbeitet und vorbereitet. Also ich bin richtig, richtig gespannt, was du mir auch zum Thema Wasserhaushaltsgleichung und alles, was dann noch dazugehört, heute erzählen wirst, Laura. Aber bevor es soweit ist, möchte ich nochmal eine Sache aufgreifen, die ich heute erst bei LinkedIn gepostet habe, weil ich das einfach auch wichtig finde. Habe ich dich jetzt, ach doch, im Vorfeld hatten wir schon drüber gesprochen, ne? Aber du weißt ja, das sage ich ja auch immer intern quasi so, diese Aussage, ne, ich weiß es nicht, ne? Das ist ja so was ich hier auch immer wiederkäue. Und da war es mir einfach auch mal ein Anliegen, heute quasi einen kleinen LinkedIn-Post abzusetzen, der eben auch nochmal betont, ne? Diese Aussage, ich weiß es nicht, dass es ja eigentlich nichts Schlimmes ist, ne? Das ist so eine Erkenntnis eigentlich auch der 2,5 Jahre hier im Podcast. Weißt du, wie geht's dir, als du angefangen hast mit dem Podcast? Wie ging's dir da mit dem Satz, ich weiß es nicht, wenn du den gesagt hast? Hat sich da was geändert? Wie ist da dein Gefühl?
Ja, tatsächlich, muss ich gestehen, habe ich in Österreich auch drüber gesprochen, weil es ist so gewesen, dass ich mich gar nicht getraut habe zu sagen, weiß ich nicht. Und dass ich die ersten Folgen auch dachte, wenn mich jemand hört, der denkt ja, ich habe gar keine Ahnung von nichts, weil ich so einfach in meiner Denkensweise, wenn man jetzt so wissenschaftliche Artikel schreiben soll oder liest, dachte ich drücke mich viel zu einfach aus und ich weiß gar nichts, dass ich quasi wissenschaftlich doof rüberkomme sozusagen. Und ich glaube, ich habe sogar die ersten Folgen auch anstatt weiß ich nicht zu sagen, habe ich immer einen Schnitt gemacht oder wir haben irgendwas rausgeschnitten und ich habe es nochmal schnell nachgeguckt, anstatt einfach zu sagen, so, dazu kann ich jetzt nichts sagen, das weiß ich jetzt nicht, jetzt machen wir weiter, ne? Das ist schon eine Hürde, hast schon recht.
Ja, und das ist ja klar, in der Wissenschaftslandschaft wird das von euch ja erwartet, ne? Da ist man einfach Expertin auf dem jeweiligen Gebiet, ne? Und da auf einer Fachkonferenz oder so einen Vortrag zu halten und dann was gefragt zu werden zu diesem Thema und zu sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, das ist was ganz anderes, ne?
Ja, und du darfst ja auch in Papern jetzt zum Beispiel, darfst ja gar nicht so, sag ich mal, vage schreiben. Du darfst ja gar nicht so angreifbar sein, ne? Du darfst ja, es muss ja alles wirklich Hand und Fuß haben,
ja.
So ungefähr.
Mhm. Das hat seine Vorteile, hat aber eben auch Nachteile. Und das habe ich eben versucht, nochmal rauszuarbeiten. Das versuchen wir ja eigentlich in jeder Folge auch zu machen, ne? Deswegen haben wir dieses Dialogformat, ne? Also du bist heute die informierte Person. Ich habe hier gar nichts vorbereitet. Ich kenne auch die Wasserhaushaltsgleichung nur noch ganz grob aus dem Gedächtnis, ne? Und wenn du mich was fragst nachher, dann sage ich auch, ich weiß es nicht. Aber dadurch kommt ja unser Gespräch zustande. Dann erklärst du es mir ja, ne? Und dann lerne ich was dazu, ne? Und das soll ja auch nicht so sein, dass wir hier beide quasi von oben herab mit dem Publikum reden, so in den Äther sprechen, sondern ihr da draußen, die das gerade hören, die meisten von euch werden sich mit diesem Thema heute auch nicht auskennen. Da will man einfach auch kommunizieren, okay, ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht die Einzigen, die das nicht wissen, ne, sondern gibt es hier mindestens auch eine Person, die darüber genauso wenig Bescheid weiß. Ne. Das ist so, entsteht Dialog, so kann man miteinander reden, Fragen stellen, sich aufklären und so. Und das ist ja eigentlich der Mehrwert. Ne. Also deswegen traut euch mal öfter, ich weiß es nicht, zu sagen, das ist keine Schande, sage ich auch jeden Tag mehrfach. Ne. Und mich hat deswegen noch niemand verprügelt oder so, also da... Das ist zwar so ein kleines Anliegen. Ja, also das vorab, das ist das Motto der heutigen Folge, Laura. Ich weiß es nicht. Und jetzt aber ein ganz anderes Thema, was wir uns vorgenommen haben, hier einzubringen, weil es einfach aktuell ist. Der Bergsturz von Blatten geht derzeit durch die Medien aus einem guten Grund. Der hat sich vor wenigen Tagen ereignet, am 28. Mai. Also wenn ihr das hört, jetzt genau vor einer Woche, hat sich der Bergsturz von Blatten ereignet. Laura, hast du davon was gehört? Was weißt du darüber? Und sag ruhig, wenn du nichts drüber weißt. Das habe ich gerade
gesagt. Doch, das, ja? Okay. Das weiß ich tatsächlich schon. Ich war tatsächlich auch schon mal in Kanada, auch bei einem Bergsturz, so bei einem verschütteten Dorf quasi. Das ist schon, ich finde es einfach heftig. Also da hat man fast gar keine Worte für. Irgendwie so.
Ja.
Ist schon gruselig, ist... Ja, halt aber die Natur, wie sie dann halt plötzlich mal eingreift, ne?
Mhm.
Oder
ja, genau.
Sich selbstständig macht sozusagen, könnte man ja fast schon so.
Ja, das sieht man, wie klein man ist als Menschlein, so, ne? Um das mal geografisch einzuordnen, also der hat natürlich in der Schweiz stattgefunden, im Kanton Wallis, im Lötschental, um genau zu sein, ne? Und es ist ein Bergsturz. Wir haben auch schon in der Folge Der Berg Moved von Julian haben wir auch schon über einen Hangrutsch gesprochen. Das war kein Bergsturz, wenn man es genau nimmt. Das war viel kleiner dimensioniert. Aber dieser Bergrutsch war wirklich sensationell dahingehend. Der hat ja ein ganzes Dorf unter sich begraben. Ne? Also es sind 92 Personen evakuiert worden aus diesem Ort. Mein letzter Stand war, dass ein alter Mann noch vermisst war, aber da weiß ich nicht, wie das ausgegangen ist. Ich hoffe, es geht ihm natürlich gut. Ansonsten tatsächlich, was Menschenleben angeht, wie gesagt, von dem älteren Herrn weiß ich nichts, ist alles glimpflich ausgegangen. Also die Leute sind rechtzeitig evakuiert worden. Und warum? Weil man diesen Gletscher, also das ist quasi die Basis eines Gletschers gewesen, ne? Und man hat das wirklich mit Langzeitbeobachtung, also mit Kameras nehme ich mal an und vielleicht auch mit Satellitentechnik und so, diesen Gletscher beobachtet über lange Zeit. Und da ist es so jetzt durch den Klimawandel getrieben. Normalerweise ziehen sich halt diese Gletscher zurück. Also das würde dann quasi bergaufwärts sozusagen, würden sich die Massen bewegen. Ne? Da hat man aber das Gegenteil festgestellt, nämlich diese Massen bewegten sich talwärts ganz langsam. Also keine Ahnung, Größenordnung wenige Zentimeter pro Tag, aber das kann man ja detektieren, das ist ja mittlerweile möglich. Und da haben die Verantwortlichen das einzig Richtige gemacht, nämlich sie haben rechtzeitig drüber informiert, allumfassend. Das Thema ist auch schon seit Wochen in den Medien. Und die Leute wurden halt auch rechtzeitig evakuiert, ne? Und dann hat dieser Bergsturz stattgefunden, sozusagen die Leute waren vorbereitet, planmäßig, ne? Was jetzt noch war, also es haben sich unglaubliche Massen, 1,5 Millionen Kubikmeter Gestein waren das insgesamt, ne, da in das Tal bewegt und quasi diesen Ort zu großen Teilen begraben. Und daraufhin ist also ein Fluss, der dort lang fließt, aufgestaut worden. Und da war jetzt halt noch die Frage, wie fließt dieses Wasser ab? Also in welche Richtung quasi? Und gibt es dann möglicherweise noch eine Flutwelle? Das konnte natürlich nicht vorher berechnet werden. Aber man muss einfach mal sagen, durch wissenschaftlich exakte Beobachtungen, durch korrekte Meldeketten und durch zügiges Handeln ist da eben wirklich, es ist unglaublich viel Elend passiert. Die Leute haben halt alles verloren, also alles an Häusern und so, das ist einfach weg. Unwiederbringlich verloren, ein ganzer Ort ist ausgelöscht. Ne? Aber immerhin konnte man das Leben von Mensch und Tier retten, ne? Durch eben so eine rechtzeitige Alarmkette. Und das ist vielleicht mal im Kontext von Naturkatastrophen, die wir anders schon erlebt haben, ne? Vielleicht ein Positivbeispiel. Ne?
Hm. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Du weißt, was ich mich gestern noch gefragt habe, das haben wir hier zu Hause dann noch abends auf dem Sofa diskutiert. Und zwar sind diese Schuttgeröll, also Eismassen, sind ja hunderte von Meter hoch über diesen Häusern. Ja, und da habe ich mir gedacht, das muss ja dann jetzt auch irgendwie zu einer lokalen Kontamination halt führen, weil man hat ja auch gesehen, viele hatten da Solaranlagen noch auf dem Dach. Also du räumst ja auch nicht mehr dann, wenn du evakuiert wirst, so deine Lacke oder was weiß ich, was du im Keller und in der Garage hast, noch raus. Also ja, also so in die Richtung. Natürlich ist das total schrecklich, was da passiert ist, aber das fand ich dann auch ganz spannend, was da halt zukünftig mit passiert, ne? Weil du kannst ja jetzt nicht einfach diese hunderte Meter da mal einfach weggraben.
Ja.
Alles rausholen, was verschüttet ist wieder.
Ja, ja. Das würde mich tatsächlich auch interessieren, aber wenn ich das, also dieser Bergsturz hat mittlerweile auch einen Wikipedia-Eintrag, jetzt muss man Wikipedia immer mit der nötigen Vorsicht genießen, aber ich glaube, diese Evakuierung hat bereits am 17. Mai stattgefunden und das würde mich tatsächlich, das ist ein guter Punkt, das werden wir mal im Auge behalten, würde mich interessieren, ob die halt in Anführungszeichen nur die Menschen daraus geholt haben oder vielleicht auch noch gesagt haben, hier, pass mal auf, nimm mal noch deinen Batteriespeicher mit und du bitte auch noch dein Heimklärwerk oder so, ja. Das ist ein guter Punkt. Ja. Das mal als Positivbeispiel, wie sowas eben laufen kann, ne? Und Negativbeispiel füge ich mal gleich noch mit an. Das ist nämlich teilweise die Berichterstattung. Ich habe es mir jetzt mal abgewöhnt, so entsprechende Presseberichte tatsächlich auch mitzunehmen, die dann gleich wieder quasi diesen ganzen Klimawandel leugnen und so Futter geben, dadurch, dass sie gleich sagen, okay, das ist Klimawandel induziert. Die seriöse Wissenschaft macht das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das muss noch untersucht werden, wie genau da die Kausalzusammenhänge gewesen sind, dass es zu diesem Bergsturz gekommen ist. Das kennen wir ja aus Corona noch. Christian Drosten, der sich immer hochdifferenziert geäußert hat und Möglichkeiten benannt hat. Es gibt leider wieder einige Medien, die da, sage ich mal, sehr, sehr voreilig die Sachen benennen, die möglicherweise noch gar nicht klar sind. Dann wieder Futter liefern. Aber einfach mal Wissenschaft korrekt durchgeführt, korrekte Meldeketten, das ist möglicherweise ja neben dem Verlust von Hab und Gut quasi ein Positivbeispiel, wie man sowas machen kann. Ja, Laura, und was auch ein Positivbeispiel ist, ist, wie du diese Folge hier vorbereitet hast. Das Thema ist ja nicht nur ja mal ins Kämmerchen gesetzt und mal irgendein Paper gelesen, sondern du hast ja quasi nächtelang mit dem Auto telefoniert.
Naja, das stimmt jetzt ja nicht. Ja,
stundenlang mit ihm telefoniert. Nein, aber hast da viel reingesteckt und ich überlasse jetzt die Bühne, Laura. Ich halte den Mund, wenn du mich was fragst, antworte ich. Aber das ist jetzt dein
wir können schon auch noch miteinander reden. So ist jetzt nicht.
Ja, ich habe schon so viel geredet. Ein
Monolog.
Ich muss jetzt auch mal. Ich habe Halsschmerzen. Ja, erzähl mir mal was. Acker, Asphalt, Atmosphäre.
Ja, fangen wir mal an, weil wo du eben mit der Berichterstattung auch gesagt hast, ne, so was es war, nicht war und so. Also da gibt's ja zum Beispiel halt auch die KI, die künstliche Intelligenz. Und ich muss sagen, ich habe mich dazu immer oder davon ein bisschen ferngehalten. Du hast eben schon noch mit mir geschimpft, manche andere Kollegen auch schon. Nutz das doch öfters, mach das doch mal, da machst du es dir doch viel einfacher in der Recherche. Aber ich habe dem nicht so getraut. Ich dachte immer, kann es ja irgendwie nicht sein. Naja, hatte ich jetzt auch einen Kurs über Scientific Writing und da haben wir auch gelernt, man darf sich ruhig mal seine Absätze, die man geschrieben hat, in Bullet Points ausgeben lassen. Oder wenn man jetzt einen wissenschaftlichen Artikel liest, zum Beispiel, da sagen, gib mir mal bitte die wichtigsten Stichpunkte von dem Kapitel. Das hilft einem dann ja schon sehr viel in der Entscheidung, ist das Paper jetzt gut für mich oder nicht? Interessiert mich das oder nicht? Aber es könnte natürlich auch besser sein oder noch einfacher sein. Und wir versuchen hier ja mit unserem Podcast das Wissen und die Bodenkunde einer breiteren Masse quasi verfügbar zu machen und leicht verständlich. Und es gibt natürlich auch für Wissenschaftler, wie wäre denn dann die Idee, wenn man quasi nicht sich die Bullet Points ausgeben lassen könnte, sondern über KI quasi so ein Podcast oder ein Interview generieren könnte über ein Paper. Dass man da ganz witzig und lustig irgendwie die wichtigsten Informationen des Papers quasi zu hören bekommt. Und da ist halt der Professor Auerswald an uns herangetreten, von der TU München, beziehungsweise ist er jetzt, glaube ich, im Ruhestand schon. Und nicht, weil er uns jetzt Konkurrenz machen wollte damit oder einen eigenen Podcast erstellen wollte, sondern er wollte uns ein bisschen helfen in der Vorbereitung. Und ich muss sagen, das habe ich auch tatsächlich gemacht, Herr Auerswald. Ich habe mir die beiden Audioskripte quasi angehört, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und habe es dann nochmal verglichen, bin das Paper durchgegangen. Und es ist einfach wirklich, also Hut ab. Sehr gute Arbeit geleistet. Vielen Dank, dass ich mich jetzt so gut auf die Folge vorbereiten konnte. Und tatsächlich geht es jetzt auch noch immer weiter mit dem Diskutieren. denn diskutieren ist total wichtig in der Wissenschaft und der Meinungsaustausch hatten wir eben auch schon. Meistens werden ja Dinge einfach hingenommen und man muss immer ganz exakt sein. Aber wir können ja auch mal diskutieren und Diskussion anregen mit unserer Wissenschaft. Und genau das hat Professor Auerswald mit seinen Kollegen Jürgen Geist, Peter Fiener und John Quinton gemacht. Die haben nämlich jetzt im Mai, ganz aktuell am 8. Mai, einen Opinion-Artikel veröffentlicht. Das ist quasi im Journal Hydrology and Earth System Science. Und Opinion-Articles sind jetzt quasi nicht so peer-reviewte Artikel, die wir sonst immer haben. Sind zwar auch durch einen Editor gelaufen und veröffentlicht, aber es liegt dann quasi in einer quasi wissenschaftlichen, gemeinnützigen Verwaltung von Artikeln und bietet die Möglichkeit, dass die Autoren von der Öffentlichkeit Kommentare erhalten können und so eine transparente Diskussion angeregt werden kann. Quasi, dass es dann die Ergebnisse auch in einem offenen Review überarbeitet werden können. Hatte ich auch vorher tatsächlich noch nichts von gehört, fand ich aber auch total spannend. Genau. Und das Paper halt, oder mit dem er an uns rangekommen ist, ist wirklich ein sehr relevantes, denn das betrifft uns nämlich alle. Und deshalb sollte das auch in einer breiteren Masse diskutiert werden und verstanden werden, damit wir besser mit der Natur leben können und auch besser die Folgen des Klimawandels eventuell abmindern können. Bevor ich jetzt den Titel sage, erstmal Christoph an dich die Frage, was sind denn die stärksten negativen Auswirkungen des Klimawandels hier in Deutschland beziehungsweise die Folge der Temperaturerhöhung?
Die Folge,
also wovon hörst du immer, was sind die?
Artensterben auf jeden Fall. Also aus bestimmten Bereichen ziehen sich Arten zurück. Jetzt wird sie bestimmt.
Die sich auf unsere Landschaft auswirkt, sag ich mal so.
Ja.
Oder auf unsere, auf Böden expliziter, vielleicht ein bisschen.
Ja,
Böden und Wasser.
Willst du speziell auf die Temperaturerhöhung oder auch auf die ausbleibenden
Niederschläge? Nee, was daraus resultiert quasi.
Ja.
Auch mit.
Na gut, also ich hätte jetzt gesagt, natürlich eine Folge des Klimawandels ist eben, dass es auch ausgedehnte Dürreperioden, also ausbleibende Niederschläge gibt. Das heißt, Vorfluter, Flüsse sind nicht so voll, wie sie sein sollten. Aquifere werden ausgezehrt. Ne? Also das Grundwasser zieht sich letztlich zurück. Ne? Mit Folgen für die Landnutzung, also Bewässerung von Feldern.
Ja, und im Gegensatz dazu, was haben wir auch? Hier die Ahrtal-Katastrophe
genau,
zum Beispiel.
Also da haben wir wieder Extremregenereignisse, die dann natürlich zu heftigen Überflutungen führen. Ne? Ja.
Hochwasser.
Genau. Ne?
Genau, und was würdest du jetzt, also wenn du das jetzt in einer Kneipe abends diskutierst und ihr redet darüber, was ist für euch der Treiber oder die Hauptursache dafür?
Das ist aber nett, dass du denkst, dass wir sowas in der Kneipe diskutieren.
Weiß ich jetzt nicht, aber... Ne?
Das ist so. Gut. Der Treiber dieser ausbleibenden Niederschläge ist, dass sich langfristig tatsächlich, also am langfristigen Wetter, also sprich am Klima, was ändert. Das wäre das, was ich dazu sagen würde.
Genau, und der Treiber sind meistens, oder worüber wir alle sprechen, sind die CO2-Emissionen. Wir müssen die CO2-Emissionen senken. Wir müssen die CO2-Emissionen senken. Nur so können wir den Klimawandel aufhalten oder mindern.
Ja, oder allgemeiner halt die Treibhausgasemissionen. Das ist ja nicht
genau.
Nur CO2. Ja.
Aber genau diesen Punkt jetzt diskutieren die Autoren in ihrem Paper. Und zwar trägt das den wunderschönen Titel HESS Opinions, also HESS für Hydrology and Earth System Science, Floods and Droughts, Are Land Use, Soil Management and Landscape Hydrology more significant drivers than increasing CO2? Also das heißt, treibt unsere Landnutzung, die Art, wie wir unsere Flächen nutzen, die oder Überschwemmungen, Hochwasser und Dürren stärker an als die Kohlenstoffemissionen? Und habe ich erstmal gestutzt, dachte ich, naja, ist doch ganz klar, die spielen ja auch eine Rolle und was weiß ich. Ich weiß ja nicht, was denkst du dazu?
Muss ich sagen, ich weiß es nicht, Laura. Da hätte ich kein Gefühl zu. Nee, wüsste ich nicht.
Ja, gut. Ich war auch so ein bisschen, gut. Siehst du, da reagiert halt schon jeder dann anders. Ist halt nämlich auch spannend, denn tatsächlich sind halt nach Meinung der Autoren oder was sie als Hypothese annehmen, die Gründe von Überschwemmung, Hitzewellen und Dürren ja klar auf die klimabedingten Veränderungen der Landschaftshydrologie zurückzuführen. Diese sind halt nicht ausreichend debattiert. Also welche Gründe genau gibt es dafür? Und du hast ja bestimmt schon ganz genau oft oder öfters auch gehört, ach, der Boden, der ist ja so trocken, weil es ist jetzt so heiß und es hat ja auch so lange nicht geregnet, oder? Also das ist ja das, was man so annimmt.
Ja, das kann man ja manchmal
auch aber sehen. Was genau steckt denn dahinter? Also wir sagen ja einfach, man sagt ja einfach so, ach, der CO2-Emission, das Klima wird wärmer und es regnet nicht mehr und die Böden werden trockener. Und deshalb müssen wir uns in dieser Folge auch halt sehr stark mit dem Wasserkreislauf oder was die Grundlage dieses Papers halt auch ist, ist tatsächlich der Wasserkreislauf, denn unser Wasser bewegt sich global ja immer nur. Das geht ja nirgendwo einfach mal verloren. Und deshalb, wie entstehen denn Niederschläge? Das weißt du aber, Christoph, oder?
Ja, du hast irgendwo eine Konvektion, also einen Aufstieg von feuchter Luft, ne? Also die hat eine, es gibt ja eine.
Also nennen wir es jetzt mal Verdunstung.
Genau, ne? Also irgendwo verdunstet Wasser, ne? Reichert sich eben als Luftfeuchtigkeit in der Luft an. Dann kommt es in der Regel zu Transportprozessen, also Wind, ne? Und aus irgendwelchen Gründen erreicht die relative Luftfeuchtigkeit dann diese magische 100%. Es gibt Kondensationskeime, so habe ich es mal gelernt irgendwann, sprich also an anderer Stelle, geht dann Niederschlag nieder. Ne? Das wäre so, wie man es beschreiben würde. Ne?
Also Verdunstung heißt ja auch, dass quasi das Wasser von einem flüssigen in einen gasförmigen Zustand quasi gebracht wird. Und um diesen Kreislauf jetzt halt besser zu verstehen, was du eben schon gesagt hast, du hast ja Verdunstung schon angesprochen. Wie sitzt, also die Wasserhaushaltsgleichung, du hast gesagt, du weißt sie nicht ganz genau, aber was vermutest du? Soll ich sie vorgeben oder sagst du? Gibt natürlich auch verschiedene Schwierigkeitsgrade sozusagen.
Ja, es ist irgendwie, also man kann sie ja auch beliebig umformen, aber ein Parameter ist auf jeden Fall die Evapotranspiration. Ne? Also das ist ja eine Mischung aus Evaporation und Transpiration. Eins machen Pflanzen, ne? Also die geben.
Was machen die Pflanzen?
So, warte, die transpirieren, ne?
Das ist, hätte ich nämlich auch erklärt, genau.
Das kann man sich vom Schwitzen merken, ne? Ein Antitranspirant, also das machen irgendwie Transpirieren, das machen Lebensformen. Letztlich atmen wir ja auch, ne? Also das Produkt der Atmung ist auch CO2 und aber auch Wasser, ne? Also unsere Atemluft ist immer auch angereichert mit Wasserdampf. Evaporation ist dann entsprechend die reine physikalische Verdunstung.
Genau, also das Wasser, was von Oberflächen wie Seen und dem Boden verdunstet, ne?
Ja.
Und also, im Gemeinen, genau, also der Begriff heißt dann Evapotranspiration, wird aber umgangssprachlich auch Verdunstung einfach genannt.
Ja. Das heißt, Wasserhaushaltsgleichung, das heißt, auf der einen Seite steht ja immer die Grundwasserneubildung, wenn ich das so richtig, ist das so? Oder, es ist ein anderer Parameter. Also der auf der linken Seite des Ist-Gleichs steht. Welchen willst du da haben,
also
Laura?
Also auf meiner linken Seite steht der Niederschlag.
Ja, so. Ach so.
Der ist gleich.
Ja, okay. Das ist also die. Dann ist es die Evapotranspiration. So, plus. Was kommt denn da noch dazu?
Ja, was kommt denn noch dazu?
Ja,
da muss man sich jetzt halt die Frage stellen, wenn der Niederschlag auf die Erde fällt.
Ja.
Oder auf den Mond trifft, was passiert damit? Also er kann wieder verdunsten, das heißt Niederschlag setzt sich zusammen aus Verdunstung, aus Abfluss, denn er kann oberflächlich abfließen oder auch erstmal in den Boden infiltrieren und dann Zwischenfluss und aber auch der Wasservorratsänderung, das heißt der Speicherkapazität von einem Boden quasi. Das ist die Wasserhaushaltsgleichung.
Na gut, da hätte ich das ist jetzt ein Denkfehler. Ne? Also natürlich jeder.
Wie ich sie kenne. Ne? Also ist vielleicht von Lehrbuch zu Lehrbuch auch nochmal anders. Ja. Also du kannst ja auch, sag ich mal, also unterschiedliche hier Symbole haben, ne? Für die einzelnen Parameter oder Faktoren. Genau, so. Aber das ist jetzt das müssen wir erstmal wissen. Also der Niederschlag setzt sich zusammen aus der Verdunstung und dem Abfluss. Und auch dem Speichervorrat quasi das Wasser, was gespeichert ist im Boden. Das alles ergibt den Niederschlag, weil entweder Niederschlag trifft auf die Erde, er kann wieder verdunsten, er infiltriert, dort geht er hin. Das heißt, wenn du das alles wieder rausziehen würdest, hast du ja wieder den Niederschlag, der auf dem Boden überhaupt gefallen ist. Also wir haben halt gelernt, dass Niederschlag und Verdunstung und Abfluss schon deutlich zusammenhängen. Und jetzt in Bezug auf die Verdunstung müssen wir uns nicht nur die Wasserhaushaltsgleichung angucken, sondern können die auch noch mit der Energiebilanz koppeln. Denn eine Verdunstung findet ja nicht einfach so statt, sondern die ist ja quasi getrieben von der Sonnenenergie. Und neben natürlich der Strahlung spielt da natürlich auch die Temperatur eine Rolle. Und der Albedo-Effekt. Was ist der Albedo-Effekt?
Ja, das ist quasi das Rückstrahlvermögen der Oberfläche, ne, der
Erdoberfläche. Von Oberflächen. Mhm. Genau, die spielen da eine ganz starke Rolle. Und Christoph, kannst du dir jetzt denken, wie man auf die Idee kommen kann, dass auch die Landnutzung ein starker Treiber für Dürren oder Überschwemmung ist? Wenn wir uns jetzt die Faktoren der Wasserhaushaltsgleichung und der Energiebilanz angucken.
Ja, also ich fange mal an mit der Wasserhaushaltsgleichung. Natürlich, also gerade wenn wir über Abfluss reden, oberirdischen, unterirdischen Abfluss, ne? Hm. Das haben wir ja in diesem Podcast auch schon ganz oft besprochen, dass natürlich die Landnutzung, also die Gestaltung der Landoberfläche, einen erheblichen Einfluss darauf hat. Das ist ein Unterschied, ob du zum Beispiel Bodenbedeckungen hast, wo eben Regentropfen an Pflänzchen erstmal abfließen können und dann seicht auf die Bodenoberfläche gelangen. Oder ob sie sozusagen auf dem kahlen Acker prasseln und dann in einem Sturzbach quasi oberflächlich in großen Massen abfließen, entlang eines Hangs. Mhm. Ne? So, das mal das eine. Und das andere ist natürlich Albedo, also das Rückstrahlvermögen. Also es macht auch einen Unterschied, ob zum Beispiel ein blanker Acker, humoser Oberboden sehr schwarz ist, ne, sich dann also dort auch sehr aufwärmt. Ne? Oder ob da auch eine Bedeckung ist, die halt ein ganz anderes Rückstrahlvermögen hat.
Genau. Also tatsächlich, wir haben ja schon die Vegetation, die dann die Verdunstung auch bestimmt, die Versiegelung bestimmt auch Verdunstung und Abfluss. Der Albedo-Effekt, richtig. Also wir sehen ganz entscheidend, dass die Landnutzung hier sehr stark greift, denn sie entscheidet, wie sich das Wasser in der Landschaft bewegt und wie viel Wärme bzw. Energie zurückgestrahlt oder absorbiert wird. Das heißt, wie viel Sonnenenergie der Boden aufnimmt, ne? Denn wenn Boden mehr Energie aufnimmt und nicht zurückstrahlt, wird er natürlich immer wärmer. Und meistens prognostizieren wir ja den Klimawandel oder die Auswirkungen des Klimawandels mit Modellen. Und diese sagen ja aber auch nicht unbedingt aus, zumindest hier für Deutschland, dass es mehr oder weniger Regen geben wird. Sondern hauptsächlich, dass sich die jährliche Verteilung und die Intensität der Niederschläge verändern wird. Das heißt, es wird angenommen, dass es zeitlich begrenzter und dafür viel stärker regnet und dass es aber auch längere Phasen komplett ohne Niederschlag gibt, so wie es die letzten Wochen jetzt zum Beispiel war. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier sind alle Gräben oder auch Löschteiche komplett ausgetrocknet gewesen, was ich so ein ganzes Jahr lang nicht gesehen habe, ich lebe ja hier in wirklich trainierten Gebieten, wo wirklich alle Felder und Wiesen wirklich trainiert wurden und wir haben überall ganz tiefe Gräben, die waren alle trocken.
Hm. Ja, hier, genau, hier ist norddeutsche Tieflandebene, es ist immer ein bisschen trockener, ne, die Sandböden. Aber auch das haben wir jetzt in den letzten Wochen zu spüren bekommen. Und dann aber auch wieder jetzt in den letzten Tagen. Also wir nehmen das am 2. Juni auf. Dieses Wochenende war großes Unwetterwochenende, so wurde es betitelt, ne? Also teils heftigste Niederschläge, ne?
Ja, genau. Aber deshalb, das kann dann alles dazu führen, dass verstärkt Dürren oder halt Hochwasser auftreten. Und natürlich, ich möchte das jetzt nicht, ist natürlich so, dass CO2, also die Kohlenstoffdioxidemission oder Treibhausgasemission, den Klimawandel antreiben und dazu maßgeblich dazu beitragen. Denn pro Kelvin Erwärmung werden ungefähr 2-3% mehr Niederschläge erwartet, aufgrund der höheren Luftfeuchtigkeit und Verdunstung. Aber tatsächlich zeigt Herr Auerswald und seine Kollegen auch auf, am Beispiel von Bayern oder anhand einer Studie, die sie zitiert haben, dass zum Beispiel in Bayern halt kein klarer Trend der Veränderung der Jahresniederschläge zu sehen ist. Das heißt, die nehmen nicht unbedingt zu. Auch nicht der Verdunstung und des Abflusses, sondern dass die Regenerosivität zugenommen hat aufgrund des Klimawandels. Denn das heißt, die Kraft, mit der ein Regentropfen auf den Boden trifft, hat sich stark erhöht und führt so zu einem verstärkten Abtrag vom Boden. Und deshalb kann es halt auch zu einer Verkrustung vom Boden kommen, was sich dann auf den Oberflächenabfluss und die Infiltration wieder auswirkt. Und in den hydrologischen Modellen, die häufig ja auch genutzt werden, um jetzt Dürren und Hochwasserereignisse hervorzusagen, sind bisher noch keine Erklärungen für Dürren anhand CO2-getriebener Verdunstung, also Evapotranspiration, gefunden worden oder unzureichend, weshalb die Idee entstanden ist oder anzunehmen ist, dass man tatsächlich auch die Boden- und Landnutzungsänderungen mit einbeziehen sollte, da sie zusätzlich entscheidende Einflussfaktoren darstellen für das Auftreten von Dürren und Hochwasserereignissen. Denn tatsächlich, das wissen wir ja auch, wir haben nicht nur unsere Treibhausgasemissionen erhöht in den letzten Jahrhunderten, sondern tatsächlich hat sich ja auch unsere Landnutzung komplett verändert. Ne? Anstatt mit der Natur zu leben, müssen wir aufgrund des Bevölkerungswachstums immer mehr Lebensraum für uns Menschen schaffen. Und es geht ja auch sehr stark um Produktion und Ertrag. Das heißt, die ganze Bevölkerung wir brauchen ja auch Nahrung und die muss ja angebaut werden. Deshalb, also Christoph, inwiefern haben wir da unsere Flächen verändert in den letzten Jahrhunderten? Was sind die?
Ja, da fragst du ja genau den Richtigen. Also
du hast ja so eine Interviewfolge auch zugemacht und hast das jetzt ja auch groß publiziert. Das eine zum Beispiel, wie wir jetzt gegensteuern könnten, um das schon mal vorwegzunehmen. Wo ich jetzt explizit darauf hinaus wollte, ist tatsächlich ja erstmal die Bodenversiegelung natürlich.
Ach.
Weil das gab es ja früher vor ein paar Jahrhunderten auch noch nicht ganz so extrem. Das heißt, wir versiegeln ja immer mehr Boden. Und
ja.
Das wirkt sich ja natürlich auf unseren Wasserhaushalt aus. Haben wir beide tatsächlich auch schon eine Folge gemacht.
Ja, natürlich.
Ne? So ja. Zusammen die Folge Nummer 77, die asphaltastische Folge. Da habe ich den Einfluss von einer Versiegelung auf die Verdunstung, Infiltration und den Abfluss quasi auch ein bisschen erklärt. Dann aber natürlich, was ich eben auch schon erwähnt habe, Drainagesysteme. Das heißt, wir haben ja immer viel mehr Flächen drainiert, um sie halt landwirtschaftlich nutzen zu können. Und natürlich aber auch, was noch mit dazu kommt, die Entfernung von Hecken und Grünstreifen. Also ich weiß, das war vor ein paar Jahren in meinem Heimatdorf so ein Fall, dass da ja immer noch eigentlich so 3 Meter breite Grünstreifen an den Feldern waren. Aber dann hat der Bürgermeister da, der auch Landwirt ist, gesagt, nö, machen wir weg, weil wir brauchen ja mehr Ertrag. Wir brauchen ja mehr Ertrag, wir müssen die wegmachen. Genau, also wir sind so irgendwie gepolt, dass wir gesagt haben, wir müssen unser Land wirklich ganz effizient nutzen. Ganz effizient für uns Menschen nutzen.
Soll ich dir mal was aus dem Nähkästchen erzählen, weil du gerade von Drainagen gesprochen hast, ne? Die können ja ganz unterschiedlich, also manchmal sind es offene Gräben, so wie bei dir, ne? Dann sieht man das ja immerhin noch an der Landoberfläche. Mhm. Aber ganz oft sind ja diese Gräben auch quasi unter Wegen oder Böschungen oder so, sind die ja quasi mit Rohren tatsächlich miteinander
verbunden. Achso, ja, haben wir ja auch. Also hier gucken die Rohre in die Gräben raus.
Genau,
quasi dann.
Genau.
Also du hast Gräben am Straßenrand dann quasi und unter den Feldern sind quasi Rohre und die leiten das Wasser in den Graben rein.
Genau. Und so ein Rohr kann auch unterirdisch dafür sorgen, auch wenn du die Gräben zuschüttest quasi, dass da immer noch ein präferenzieller Fluss ist sozusagen, ne? Und dann verändert sich immer noch was am Haushalten. Wo ich jetzt aus dem Nähkästchen mal plaudern wollte, ist, in der Genehmigungsplanung erleben wir das immer wieder, dass andere Gewerke quasi, also nicht die mit der Bodenkunde, zum Beispiel mit LIDAR, also Light Detection and Ranging, das ist ein Fernerkundungsverfahren quasi, die Landoberflächen scannen und uns in der Bodenkunde dann Hinweise geben auf Drainagen. Ne? Und das ist immer ein ganz wertvoller Hinweis, den wir immer dankend, wirklich mit dankend entgegennehmen. Weil oft die Landeigentümer selbst gar nicht mehr wissen, wo ihre Drainagen liegen. Ne? Diese Drainierung, diese Entwässerung quasi, das ist so beiläufig, dass sich manchmal auch niemand notiert hat, wo diese Rohre liegen. Ne? Und für so einen Bauprozess ist das natürlich ganz essentiell. Das wollte ich nur mal hier einwerfen. Ne? Also dass sowas ist irgendwann mal passiert, das hat man als selbstverständlich angesehen. Aber wenn du das jetzt rückbauen wollen würdest, da hättest du manchmal Schwierigkeiten, eben wirklich alle Drainagen ausfindig zu machen. Ja, das ist ein
glaube ich.
Mhm.
Ja gut, aber ja, kommen wir dann nochmal zurück auf unsere Landnutzungsform und wie die unseren Wasserhaushalt oder das Wasser, wie es sich in der Landschaft bewegt, beeinflussen. Und ja, die Form, die Verdunstung, die Infiltration und den Abfluss am allerstärksten beeinflusst ist. Die hatten wir eben genannt, die Bodenversiegelung.
Na klar.
Im Fallbeispiel von Bayern sind jetzt tatsächlich 6% der Landesfläche versiegelt. Und das klingt jetzt ja erstmal überhaupt nicht nach viel, aber das hat tatsächlich schon schwerwiegende Folgen für das Klima. Denn in dem Paper haben sie zum Beispiel herausgefunden, oder was heißt rausgefunden oder zitiert, dass die Versiegelung zu 56 Millimeter pro Jahr zusätzlichem Oberflächenabfluss führt, was einem mittleren Märzniederschlag entspricht. und zu 32 mm pro Jahr Verdunstungsverlust. Da versiegelte Flächen natürlich kaum noch zur Verdunstung beitragen können. Das heißt, da kann das, also da fließt das Wasser ja halt einfach oberflächlich ab. Es kann gar nicht mehr infiltrieren. Und die Energie, die halt nicht zur Verdunstung genutzt wird, weil es trifft ja trotzdem Sonnenstrahlend Energie auf den Boden, erhöht die sensible Wärme. Das heißt, so kommt es potenziell zu einer starken lokalen Erwärmung. Wir kennen ja dieses Phänomen, dass es in den Städten einfach immer dann noch heißer ist. Und das ist halt deshalb. Es kommt dann tatsächlich auch zu, oder kann zu so einem Art Oase-Effekt kommen. Denn was muss denn dann jetzt greifen? Die umgebende Vegetation, die kompensiert dann teilweise diese Verluste durch dann eine erhöhte Transpiration, das heißt zur erhöhte Verdunstung. Das heißt, aus diesen Gebieten geht dann mehr Wasser verloren. Und deshalb greift das nicht nur kleinskalig die versiegelten Flächen, sondern auch auf benachbarte Flächen. Und die Evapotranspiration, die kann tatsächlich lokal bis zu 90% durch Advektion erhöht sein. Und der Einfluss reicht über mehrere Kilometer weit weg. Also es ist bis zu 20 Kilometer möglich. Das heißt also, Evapotranspiration ist ja auch durch noch Advektion, heißt jetzt quasi den Wärmefluss, quasi wie er sich in der Landschaft noch verteilt. Denn die Wärme geht ja nicht einfach wieder nach oben, sondern kann sich ja auch quasi räumlich weiter in die benachbarten Gebiete, sag ich mal, horizontal verteilen. Und das führt dann dazu, dass in diesen Gebieten es dort auch wärmer wird und wir eine erhöhte Verdunstung haben und dort das Wasser dann verloren geht. Ne? Nicht auf den versiegelten Flächen, da geht ja gar kein Wasser rein, auch nicht verloren, aber bei den benachbarten Flächen. Und deshalb kann man quasi auch sagen, dass Bodenversiegelung quasi auch zu so einer Art Event-Self-Propagation führt. Das heißt zu selbstverstärkenden Trockenheitsprozessen, die immer weiter angekurbelt werden. Und das hat halt auch einen Effekt auf benachbarte Flächen, wie ich eben schon gesagt habe. Das heißt, die Trockenheit und die Hitze sind nicht nur auf die versiegelten Flächen bezogen, sondern breiten sich auch landschaftlich aus. Und die höhere Verdunstungsnachfrage, weil ich habe ja gesagt, es ist ja alles ein Kreislauf, es geht da nichts verloren, es bleibt da nicht einfach irgendwo decken sozusagen, die greift dann an den angrenzenden Flächen, was sich dann wiederum auf die Wasserspeicherung auswirkt. Denn irgendwann wird ja immer mehr Wasser aus im Boden hochgezogen, sag ich mal, an die Oberfläche. So kann man es sich vorstellen, jetzt ganz vereinfacht gesagt, und verdunstet dann. Und natürlich vermindert die Bodenversiegelung auch ganz erheblich die Grundwasserneubildung. Davon brauchen wir jetzt ja gar nicht sprechen. Das ist ja klar, weil gar kein Wasser infiltrieren kann mehr. Und diesen gleichen oder einen ähnlichen Effekt haben wir tatsächlich auch bei der Verdichtung durch zum Beispiel landwirtschaftliche Fahrzeuge auf landwirtschaftlichen Flächen. Da haben wir auch diese Fahrspuren, die sehr stark verdichtet sind. Und da kommt es dann auch natürlich zu ähnlichen Effekten. Gut, ja. Was ist dann das zweite System, was wir ja halt eben gesagt haben, dass die Landnutzungsform sind ja halt die drainierten Flächen. Denn tatsächlich werden in der Landschaftshydrologie die vertikalen Flüsse, was sind die vertikalen Flüsse vom Wasser? Was stellst du jetzt darunter vor?
Vertikal, also
von... Vertikal, von oben nach unten.
Von oben nach unten, von der Bodenoberfläche in die Tiefe.
Genau, das sind der Niederschlag, die Verdunstung und auch die Infiltration müssen verknüpft betrachtet werden mit den lateralen Flüssen, also das Wasser, wie es sich dann quasi horizontal, ne, das ist dann der ober- und unterirdische Abfluss und der Grundwasserfluss. Und in hydrologischen Modellen werden tatsächlich allerdings die lateralen Flüsse oft vernachlässigt oder nicht mit einbezogen. Gut, ist auch alles höchst dynamisch und nicht ganz so einfach. Das klingt jetzt super einfach, kann man ja mal einfügen, ist es aber nicht. Und die Bedeutung der lateralen Flüsse und ihre Unterscheidungen, also wie sich die unterschiedlichen Abflusstypen unterscheiden, ihre Bedeutung auch und wie sich da zum Beispiel eine unterschiedliche Forstwirtschaft drauf auswirkt, haben wir auch in der Soil Talk Folge 71, When the Rain Begins to Fall, vorgestellt. Wir haben da zum einen halt den Oberflächenabfluss, das heißt, das ist das Wasser, was an der Landoberfläche hin zu tiefer gelegenen Flächen fließt, was nicht in den Boden infiltriert. Dann haben wir den Zwischenabfluss. Das ist quasi Wasser, was in die Bodenzone schon rein infiltriert ist, im Boden liegt und dort dann seitlich quasi durch den Boden fließt aufgrund von Druckunterschieden oder auch der Topografie. Und dieses Wasser kann noch zur Verdunstung beitragen auch. Also das kann, wie ich gerade gesagt habe, durch sehr starke Erwärmung quasi immer höher an die Land- oder Bodenoberfläche gezogen werden und kann dort dann verdunsten, das heißt vom flüssigen in den gasförmigen Zustand überbracht werden. Und dann haben wir noch den Grundwasserfluss, ganz tief im Grundwasser. Der tritt entweder dann in Form von Quellen oder halt schlussendlich in Flüssen und Seen tritt dieses Wasser quasi wieder an die Oberfläche. Genau, und durch den Bau von Straßen oder die Drainagen, die wir ziehen, oder Gräben oder auch Feldgrenzen, zerschneiden wir die Landschaft komplett und stören somit diese ganz natürlichen Fließwege, die ich eben vorgestellt habe. Und es ist tatsächlich, haben sie in dem Paper geschrieben, wohl so, dass dieses Netzwerk von Gräben, ne, und neben den Straßen, die neben den Straßen sind, in Bayern 3 bis 6 Mal länger ist als die natürlichen Flusssysteme. Das finde ich ist schon heftig, wenn man sich das mal so vor Augen nimmt, weil wir denken vielleicht, oder viele denken vielleicht immer, die sind ja einfach da, die Gräben an der Straßenseite oder sowas. Nein, die wurden da tatsächlich extra ausgegraben. Und die sind natürlich da, um das Wasser, all die Gräben jetzt auf Feldern oder auch an der Straße, das Wasser so schnell wie möglich von dieser Oberfläche abzutransportieren und somit, dass es so schnell wie möglich in die Gräben fließt und nicht mehr auf der Straße ist oder auf den Feldern sozusagen. Aber aufgrund dieses sehr schnellen Abflusses und dadurch, dass es ja auch in den Gräben ist, hat das überhaupt gar keine Zeit mehr zu infiltrieren und wird halt verstärkt in tiefer gelegene Gebiete transportiert und so kann es natürlich zu Fluten oder, sag ich mal, zu Hochwasser in tiefer gelegenen Gebieten kommen. Und es vermindert natürlich auch wieder die Grundwasser-Neubildung. Ja, insgesamt ist es halt dann auch so, dass die Drainage oder diese Gräben, diese ganzen Gräben dazu führen, dass wir den ganzen Wasserfluss mit Auen und Flüssen entkoppeln und diese so auch schneller austrocknen können. Und auch, dass die Zone des Zwischenabflusses schneller austrocknet und somit auch der Dürreeffekt wieder verstärkt wird. Das heißt also, Drainage wirkt sich auch sowohl auf das Auftreten von Hochwasser als auch von Dürren auf. Und ich möchte nochmal hinwegen, also nicht Drainage jetzt, nicht die Moorlandschaften, die wir entwässert haben oder so, sondern wirklich diese gängige Drainagesysteme, wie wir sie überall sehen und wahrscheinlich noch nie. Ja. So gesehen haben, sondern
außer gesehen, im LiDAR-Scan in der Genehmigungsplanung, Laura, da sehe ich sie dann und dann wundert man sich tot. Deswegen diese, was war es, 3-mal so lang wie die Straßen?
3 bis 6-mal so lang, nee, 3-mal ja. bis 6-mal so lang als die natürlichen Flusssysteme, also ja. Das natürliche Fluss. So, aber zu guter Letzt möchte ich mal natürlich nochmal auf die Landnutzungsform der landwirtschaftlichen Nutzung einmal hinkommen, was ich eben schon gesagt habe. Die schweren landwirtschaftlichen Fahrzeuge führen zu einer Bodenverdichtung. Aber ich habe es ja auch eingangs gesagt, es gibt ja diese Heckenreihen oder Grünstreifen, eigentlich an Feld, Grenz an Feld oder Ackerrändern, sagen wir es mal so, die tatsächlich viel mehr sind als einfach nur schöne Begrenzungen. Denn jetzt Heckenreihen dienen quasi als Windbrecher, mindern so die Windgeschwindigkeit am Boden. Und das verringert dann auch die Evapotranspiration und führt so dazu, dass der Boden noch feuchter ist. Das heißt, dass der Boden mehr Wasser halten kann. Und sie können tatsächlich auch das Mikroklima in diesem Bereich beeinflussen, indem nachts die Pflanzenatmung verringert ist und es zu mehr Taubildung kommt zum Beispiel. Doch es ist tatsächlich ja halt auch hier so, dass viele Landwirte, ich habe es ja eben schon gesagt, weil ich weiß es ja als Pferdefrau, konnte man diese Grünstreifen natürlich immer schön zum Reiten noch benutzen, weil viel mehr Feldwege ja auch mittlerweile asphaltiert sind. Das heißt, da kannst du ja nicht mehr schön lang galoppieren. Aber die wurden tatsächlich, diese Grünstreifen, auch diese Hecken, wurden immer mehr entfernt. In den letzten Jahren, viele Landwirte haben sie halt entfernt, um mehr Fläche für den Anbau zu haben. Was sich tatsächlich kurzzeitig auswirkt. Aber längerfristig zu einer Verschlechterung der Klimabedingungen kommt, also auch für ihre Felder jetzt zum Beispiel, ne? Durch Erosion. Ich bin jetzt, als ich nach Österreich halt gefahren bin mit dem Zug, habe ich da ganz viel an den Hängen diese schöne Heckenbepflanzung gesehen. Das heißt, ein Feld und unten topografisch, also was etwas niedriger liegt, die Grenze, da war eine riesengroße Heckenreihe, um so die Bodenerosion auch zu vermindern tatsächlich. Fand ich schon ganz schön spannend. Und in dem Paper jetzt von Herrn Auswald haben sie natürlich auch noch vorgestellt, inwiefern sich da die Heckenbepflanzung, also dass sich das gar nicht so negativ auch auf den Ertrag auswirkt, wie man eigentlich zu meinen mag, wenn man jetzt Hecken reinpflanzt. Ja, aber es gibt ja immer ein Für und Wider. Und so kommen wir tatsächlich dann halt auch schon zu den Lösungen. Denn wir haben jetzt erstmal noch zusammenfassend festgestellt, die Landnutzungsform, wie wir unser Land nutzen, wirkt sich halt ganz intensiv auf unser Klima aus und auf die Dürren und auch Hochwasserereignisse. Wir können aber auch einiges tun, indem wir quasi mit der Natur arbeiten und nicht gegen sie. Also wir können eine durchlässigere Bodenversiegelung einführen, das heißt den Boden nicht komplett versiegeln, was die Grundwasserneubildung erhöht. Wir können neben den Straßen mehr bepflanzen, so reduzieren wir den Oberflächenabfluss und kühlen auch unsere Straßen. Und vor allem unsere Drainagesysteme sollten deutlich überdacht werden. Das heißt, irgendwie vielleicht anders konzipieren, sodass das Wasser langsamer fließen kann, mehr Zeit zum Versickern hat und das Grundwasser mehr angereichert wird und dass wir die Drainagen nicht quasi als Wegtransport von Wasser nutzen, sondern eher wie eine Art Schwamm, dass sie das Wasser mehr in der Landwirtschaft aufsaugen.
Ja, und dass man sich mal merkt, wo die liegen, liebe Leute, ne? Das ist
genau, dass man sich den erstmal vielleicht bewusst wird. Das stimmt.
Macht euch mal eine Markierung, wo ihr die Rohre reinlegt. Ja, das reicht sauer.
Das ist richtig. Ja, sowas zum Beispiel. Aber in Bezug auf die Landwirtschaft ist es natürlich schwierig, weil die Bauern wollen natürlich davon leben und das ist immer natürlich eine Frage, denn leichtere Fuhrfahrzeuge sind natürlich teurer, aber könnten effizienter sein. Und man muss halt immer abwägen. Aber Heckenreihen wieder zu pflanzen, wäre natürlich eine super optimale Lösung. Und irgendwie ein geeignet, oder zum Beispiel, was auch noch ein sehr interessanter, weil wir den Albedo-Effekt ja hatten, ist, dass zum Beispiel Streu nicht gleich untergepflügt wird, sondern auf den Feldern liegen gelassen wird. Denn was kann das tun? Hast du eine Idee?
Ne, das verringert auch die Rückstrahlung einerseits.
Ja, genau, das reduziert den Albedo-Effekt.
Ja, und es verringert die Erosivität des Niederschlags.
Ja.
Ne?
Also ist eigentlich auch nur gut. Das heißt, ein bisschen mal gucken, wie können wir die Felder effizient oder angewandter irgendwie bewirtschaften, sozusagen, dass es auch nachhaltig uns einen Gewinn bringt und sich positiv auf das Klima auswirkt. Und so können natürlich auch wir Einzelnen auch was tun. Wir könnten natürlich die Landwirte supporten, die halt ein bisschen nachhaltigeres Management fahren. Das sollte natürlich auch von der Politik und allem mehr irgendwie ja gefördert werden sozusagen, dass da mehr Bewusstsein für geschaffen wird. Und auch in unserem Garten könnte man natürlich auch gucken, dass wir schön pflanzen, Bäume pflanzen, Hecken pflanzen und ja, wir haben jetzt halt gesehen, dass die Landnutzungseffekte erstmal kleinskalig sind, aber sie können sich halt auch auf benachbarte Flächen auswirken. Das heißt, benachbarte Flächen reagieren auch darauf und es kommt so dann auch zu einer Kettenreaktion oder einem Welleneffekt. Und es ist halt ganz wichtig, und das wollte dieses Paper auch erreichen, dass wir ein Bewusstsein dafür, wie die Änderung der Landnutzung den Klimawandel, sich auf den Klimawandel auswirkt und vor allem auf seine Folgen wie Dürren oder Hochwasser, dass wir das verstehen, denn nur so können wir ja auch irgendwie das abschwächen. Und da ist es tatsächlich so, dass jedes kleinste bisschen helfen kann, denn wenn das viele einfach machen oder viele ein bisschen was Kleines tun, dann helfen wir ja auch schon unglaublich viel oder können wir viel erreichen. Genau, es ist also nicht tatsächlich nicht nur darum, dass wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, sondern dass wir auch wieder lernen, mit unserer Natur zu leben. Genau, und deshalb sollten halt einfach, wie dieses Opinion Paper, das ist ja auch dazu da, je mehr wir halt verstehen, wie sich die Landnutzung auf den Klimawandel auswirkt und ihn auch noch versteht, desto besser kann halt jeder einzelne Maßnahmen finden, um dagegen zu steuern. Und das Paper hat halt wirklich auch mal aufgezeigt, dass der CO2-getriebene Klimawandel allein nicht die Häufigkeit und Schwere von Dürren und Hochwässern erklären kann. Das heißt, wir müssen die Landnutzung auch mit einbeziehen, denn tatsächlich ist es so, wie du auch gesagt hast, wir haben ja die Landnutzung auch geändert, aber die Art der Änderung der Landnutzung wirkt sich tatsächlich schneller aus als die CO2-Emission oder der CO2-Gehalt in der Atmosphäre.
Ja, das sind sicher zwei Bösewichte, die sich immer gegenseitig verfolgen. Jetzt haben wir in diesem Opinion-Paper zumindest gehört, wie da die Opinion ist, von Leuten, die da natürlich Expertise haben, zu sagen, okay, Landnutzungsänderung ist da möglicherweise also es geht ja jetzt vorrangig, nehme ich mal an, über Europa, Mitteleuropa, ne, also über unsere Breiten hier.
Ja, hier über Deutschland erstmal.
Deutschland, ja, ne, also ist ja noch schon, das ist ja quasi, das ist möglicherweise der Treiber. Ich habe ja eingangs gesagt, ne, ich weiß es nicht und das ist auch nicht schlimm, dass man da, ich hätte mich da jetzt auch gar nicht positionieren können, ne? Weil einerseits, wie du schon sagst, ne, wenn man mal mit offenen Augen so übers Land fährt im ICE oder auch wandert oder so, ne, da kriegt man schon vieles mit. Wenn man, wie ich, in der Genehmigungsplanung tätig ist, kriegt man Stichwort Drainagen noch ein bisschen mehr mit. Wenn man dann auch noch einen Jagdschein hat oder so, dann weiß man auch, wie die kleinen Viecher heißen, die da im Wasser rumschwimmen. Sorry. Das musste sein, aber das kommt in die Outtakes.
Ich versuche mal ein Video zu machen.
Das war echt gut, Laura. Das heißt, das hat mir sehr viel gegeben. Es ist eben so, dass wir das immer gegeneinander abwägen müssen. Ne? Und was ich gut finde und was vielleicht ja auch ein positiver Ausblick ist, ne, du hast es gesagt, Landnutzungsänderungen sind eher so auf der regionalen Skala angesiedelt, ne? Also da kann ich regional durch Aufklärungsinformationsarbeit, durch die Arbeit mit den Landwirtinnen und Landwirten, kann ich da, glaube ich, eine ganze Menge machen, ihnen was erklären, zeigen und sie vielleicht auch durch finanzielle, politische Anreize oder so motivieren, da auch was zu ändern, ne? Das kann ich regional machen. Stichwort Klimawandel und so, das ist was sehr Abstraktes, wo die Wissenschaft es auch sehr schwer hat, tatsächlich da Klimawandelfolgen darzustellen. Das wird alles schon immer korrekt gemacht, aber ganz ehrlich, für den Landwirt da in MacPom oder bei dir in Oldenburg da, ganz ehrlich, der kann sich darunter ja möglicherweise aus gutem Grund nichts vorstellen, ne? Weil das eben Leute sind, die ihren Acker sehen und darauf arbeiten, schon seit Generationen, ne? Und das ist ja die Skala, die diese Leute interessiert. Und wenn man dann aufzeigen kann, sagen, pass auf, die Bewirtschaftungsform, dieser große Ackerschlag, wir haben jetzt über Abfluss gesprochen, wir haben über Drainagen ganz viel gesprochen, ne? Das macht einfach nicht nur was mit deinem Acker, sondern das macht was mit den benachbarten Flächen ebenso. Und dadurch ändert sich hier das, was ist es denn dann? Das ist ja dann Mesoklima oder so, ne?
Ja.
Also, ne, es ist ja dann einfach der atmosphärische Zustand von einer relativ großen Fläche, ne? Und das kann man den Leuten, glaube ich, zeigen, vergleichen, Exkursionen machen zu anderen Flächen, wo das möglicherweise anders aussieht, ne? Und da kann man vielleicht auch was reißen, ja, auf regionaler Ebene. Das ist
genau, ich denke, darauf zielte das hier auch ab, tatsächlich, so ein bisschen, ne? Und finde ich auch finde ich super wichtig.
Ja.
Weil, wie du schon sagtest, ich dachte auch, ja klar, ich habe dir ja gleich gesagt, klar, das wirkt sich darauf aus. Aber ich hätte jetzt gedacht, viel kleinskaliger, also wirklich nur auf kleineren Flächen an dem Punkt, dass es wirklich so massiv doch zusammenhängt, war mir auch nicht so bewusst vorher.
Nee. Und ich will das nur nochmal, weil das ist auch mal gesprochen worden irgendwie, habe ich mal irgendeine Bemerkung gemacht. Ich halte überhaupt nichts von Klimawandelleugnern und auch nichts von Leuten, die Politiker auf Fähren bedrohen und so. Also wenn es in solche Richtungen geht, hier Bauernprotestmäßig und so, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich halte was davon, tatsächlich mit den Leuten zu reden, ne? Und
ja, also ich möchte auch nochmal sagen, das Paper sagt jetzt nicht, der Klimawandel ist nicht aufgrund von CO2-Emissionen entstanden.
Nein.
Also das supportet das Paper auch. Also der Klimawandel, die Temperaturerhöhung ist gefördert oder verstärkt durch die Treibhausgasemissionen.
Ja, nee.
Das wird jetzt nicht unter
gar keinen Fall
graben oder sowas.
Das würde ich damit natürlich nicht sagen.
Aber ich weiß.
Wir müssen ja irgendwie an diese Leute versuchen anzudocken, ne? Um sie nicht ganz zu verlieren. Und das dann eben zu sagen, okay, Landnutzungsänderung hat einen Effekt und wir erklären dir das und gehen hier auf deinen Acker, ne? Das ist vielleicht dann noch eine Möglichkeit und so kommt man vielleicht noch an die Leute ran. Und das ist
Wir haben ja auch, dass das Gemeinden zum Beispiel den Hausbesitzern Geld bezahlen, wenn die, dass die ihre Steingärten umgraben oder wieder renaturieren, ja, sozusagen.
Na, oder andersrum, es wird unter Strafe gestellt, weiterhin diese Gärten zu haben, ne? So, genauso ist es, ne? Aber
wie wir gelernt haben, sind das kleine Maßnahmen vor jedem Haus oder vor vereinzelten Häusern, die aber sich dann wiederum weiter noch auswirken können in der
richtig,
Fläche.
Richtig, genau, ne? Oder halt das Projekt Abpflastern oder viele, viele weitere Initiativen, ne? Die ganz viel bewirken, ne? Und da ist, glaube ich, dieses Opinion Paper ein guter Ansatz, Laura. Also schön, dass du das vorbereitet hast, auch mit Herrn Auerswald zusammen. Vielen Dank an ihn auch noch an der Stelle. Der hat sich ja an uns gewendet. Ich dachte sofort, das ist was für Laura, ne? Das müssen wir auf jeden Fall hier besprechen. Und Herr Auerswald fühlen sich auch eingeladen, gerne jederzeit wieder Input zu liefern. Sie haben ja eine ganze Menge gemacht in der Welt der Bodenkunde, der Bodenerosion und vieler, vieler weitere Themen. Also kommen Sie da gerne jederzeit auf uns zu. Wir freuen uns wirklich über solchen Input. Und das gilt natürlich auch für euch anderen da draußen, ne? Auch wenn ihr nicht Karl Auerswald heißt. Ihr habt alle möglicherweise tolle Forschung gemacht. Ihr habt irgendwas erarbeitet. Irgendwelche Praxisbeispiele, ne? Kommt da immer auf uns zu. Ihr seht das Verhalt nicht im Raum der E-Mails oder so, sondern das wird sofort. Herr Auerswald hat ja vor wenigen Tagen uns erst eine E-Mail geschrieben. Nur zack, hast du quasi vorbereitet, ja. So, sofort wird das verstoffwechselt, ja. Nee, schön. Aber hat ja auch Spaß gemacht, ja. Also das Thema.
Ja, setz mal den Druck hier nicht so hoch, bitte.
Nee,
ja, das Freund, man muss dazu sagen, ich antworte Christoph sehr selten. Ich bin nicht so gut im Antworten, aber Herrn Auerswald habe ich tatsächlich angerufen dann.
Ach, schön. Na, ja, das haben wenigstens rufst du einen dann, ja. Nee, alles gut, aber das ist ja das, wovon wir leben. Ne? Wir haben weitere Themenideen vor und erst nochmal auf die Themen.
Ja, und das ist ja aber auch das, wovon die Wissenschaft lebt. Denn wenn jetzt andere Wissenschaftler auf uns zukommen, wenn ihr uns mitteilt, an was für Projekten ihr arbeitet, was ihr gerne vorstellen wollt, dann können wir ja auch aktuelle Forschungsprojekte versuchen, einer breiteren Masse näher zu bringen nochmal. Und das ist doch auch das, worum es hier geht.
Richtig, wenn ihr also selbst keinen Bock drauf habt, dann tretet das doch an uns ab. Kann man auch so sagen. Nee, Spaß beiseite. Machen wir gern. Wir machen das ja hier aus Überzeugung. Und ihr solltet die Laura jetzt mal sehen, die strahlt und freut sich, ja, eine schöne Folge vorbereitet und an die Leute gebracht. Ne? Das gibt einem doch so viel, Laura, ne? Sagt sie nichts mehr.
Ach so, okay. Ja, doch. Ja, klar. Das ist ja auch total schön. Ich fand es ja auch in Österreich richtig. Also das war ja richtig überwältigend alles. Aber
du willst immer über Österreich reden.
Ja, das machen wir auch,
Laura,
noch. Ne?
Das machen wir das nächste Mal. Weil wir das auch erstmal noch verarbeiten müssen. Großartige Sache. Also ihr merkt, es läuft gerade eine ganze Menge im Hintergrund und nebenbei, wovon wir euch berichten. Und danke, Laura, für diese schöne Folge, die du
ja,
vorbereitet hast. Und
ich danke an Herrn Auerswald für die KI, für den KI-Input, dass ich mir schon mal quasi das Paper anhören konnte, bevor ich es gelesen habe.
Richtig. Das machen wir auch immer. Danke sagen natürlich, Herr Auerswald. Und der Sophie danken wir in dieser Folge auch für ihre Spende mit dem Betreff Zollcast-Unterstützung. Also vielen Dank, liebe Sophie. Das wird natürlich, wie ich es am Ende einer jeden Folge sage, in Technik und digitale Infrastruktur investiert. Da machen wir überhaupt keinen Hehl draus, das geht sofort weg. Laura, du weißt ja auch, wenn jetzt Leute sich melden, so, ach, hier hat der Christoph aber irgendeinen Mist erzählt, das ist gar nicht so mit den Drainagen, das ist ja ganz anders und so, wo sollen die Leute sich dann hinwenden?
Na, entweder an unsere E-Mail-Adresse info@zollcast.de oder auf den sozialen Medien, Instagram, Blue Sky oder LinkedIn.
Ja, richtig. Ne?
Habe ich was vergessen?
Ja, Facebook haben wir auch noch, aber das läuft so nebenher, das nicht. Das ist ja auch so eine komische Plattform. Ja, richtig, ne? Und die sozialen Medien findet ihr auch im Linktree unter jeder Folge. Bitte bewertet und rezensiert doch auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ne? Also egal, wo ihr diesen Podcast gerade hört, scrollt mal bitte nach unten und gebt mal, keine Ahnung, 5 Sterne von 5 oder 10 Punkte von 10. Das hilft uns auch, sichtbar zu bleiben. Laura, ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Bett, beziehungsweise du guckst noch eine Folge deiner Lieblingsserie.
Der aktuellen Lieblingsserie, man hat ja immer nur so eine, die man zurzeit guckt.
Das ist, ich muss mich jetzt aber noch entscheiden, was ich in die Outtakes packe. Ob die Serie oder die Viecher, die im Wasser schwimmen, ist das beides sehr, sehr gut. Aber das werden wir sehen.
Kannst du ja gucken.
Ja. Das mache ich morgen im Hotel dann. Wird das meine Aufgabe, das zu schneiden. Das war jedenfalls Zöllkast Folge 149 vom 4. Juni 2025. Und die Laura und der Christoph sagen Tschüssi.
Ciao.
Outtakes.
Ja. Mir war es tatsächlich, das ist ja auch das, also das ist zwar vor unseren Augen, aber wir müssen das so ein bisschen sichtbarer machen.
Ja.
Weil das ist halt nicht natürlich da und viele, also man mag ja vielleicht auch denken, ach, das ist ja schön, so ein bisschen natürlich hier, so ein bisschen kleiner Wasserlauf neben der Straße lang, ach toll, da ist so eine Wasserratte oder keine Ahnung, was hier bei uns immer rumschwimmt, irgendwelche Viecher.
Das ist, okay. Laura,
ja, das schwimmt auf jeden Fall was Großes. Es ist kein Biber, aber es ist irgendwas anderes.
Das ist sehr
herrlich. Wollte es auch noch nicht so genau untersuchen. Naja, aber das ist halt so ein schönes Beispiel davon, wie wir unsere Landschaft einfach annehmen, weil wir denken, die ist einfach schon so. So sind wir aufgewachsen. Wir jetzt zumindest schon so. Das ist für uns ganz, das gehört dazu und wir hinterfragen gar nicht, warum das überhaupt da ist meistens, aber es hat tatsächlich halt wirklich extreme Auswirkungen.
Der Zöllkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zöllkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.